When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Aber der Weg, wie man irgendwo hinkommt, der ist ja nie festgeschrieben. Gerade wenn man etwas Neues gründet, etwas Neues aufbaut.
Herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns Limonade machst. Die werden wir auch brauchen, und zwar reichlich. Denn heute wird es sportlich. Aktuell läuft sie, die Endrunde der Basketball-Bundesliga in München. Ein Verein schaut bestimmt aufmerksam zu, vielleicht ein kleines bisschen wehmütig, definitiv aber mit einer großen Portion Stolz auf das Erreichte und Gelassenheit, da es wohl in diesem Jahr keinen Absteiger geben wird.
Nach außen ist es, wie ihr gesagt habt, der Superstar und sein Adjutant, aber nach hinten ist es Pick in the Brain. Und ich bin nicht das Brain.
Wir freuen uns ganz besonders auf den Besuch der Hamburg Towers und wollen alles wissen. Wir wollen alles miterleben, die komplette Achterbahnfahrt seit dem Aufstieg vor ziemlich genau einem Jahr und natürlich die gemeinsame Reise in den Jahren bis zum Profiteam und bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Unser Thema heute: vom Sportverein zum Sportunternehmen. Zwischen Sozialverantwortung, Sponsorenverträgen und ungeahnten Herausforderungen.
Ich kann das nicht mehr hören. Da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen oder eben im Zweifel auch nicht mehr.
Ich freue mich sehr auf den Besuch eines extrem spannenden Duos. Zum einen unser erster Superstar. Herzlich willkommen Marvin Willoughby. Und zum anderen sein Partner in Crime Jan Fischer. Außerdem dabei ein alter Bekannter unseres Podcasts, Frank Sültmann von der OMD Hamburg. Hallo zusammen.
Hallo, hi Benni.
Moin, hallo.
Hallo.
Marvin hat 35 Länderspiele für die deutsche A-Basketball-Nationalmannschaft absolviert und seit 2013 baut er die Hamburg Towers als Gründer und Geschäftsführer auf. Ein Projekt, in dem Sozialarbeit mit Leistungssport verbunden werden soll. Ein Projekt, das nun in der ersten Basketball-Bundesliga angekommen, aber noch lange nicht beendet ist. Und Marvin hat uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Relativ einfach und kurz und knackig. Klar kriegen wir das hin und wie. Jan ist ebenfalls Geschäftsführer der Hamburg Towers. An der Universität Hamburg hat Jan Soziologie, Sport und Psychologie studiert. Und 2006 gründete er zusammen mit Marvin den Verein Sport ohne Grenzen und fördert die sportliche Betätigung, soziale Fähigkeiten und die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und das Limonadenrezept von Jan: Mich treibt der Wunsch, zum einen Sport zu machen, aber auch das Miteinander zu fördern. So, und unser alter Bekannter ist Frank Sültmann, Geschäftsführer von OMD Hamburg, leidenschaftlicher Basketballfan und, wenn das Gerücht stimmt, aktuell kein Dauerkarteninhaber mehr bei den Hamburg Towers.
Das stimmt leider, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Dazu gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte, aber zu der kommen wir später.
Wir sind gespannt.
Ja. Auf die Ausrede sind wir gespannt. Es gibt Erklärungen und es gibt Ausreden.
Ja, genau.
Auch dazu passend Franks Limonadenrezept. Große und unerwartete Herausforderungen zwingen uns zu neuem Denken und Handeln, zu fokussieren und Erfolg neu zu definieren. Ich glaube, das wird eine sehr illustre und lustige Runde und da freue ich mich schon sehr drauf. Und starten möchte ich mit einer Frage an Marvin. Die Philosophie der Hamburg Towers war es von Anfang an, Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche durch Basketball eine Perspektive zu geben. Hat dir deine Einstellung geholfen, dich selbst, aber auch deine Mitarbeiter und Mitmenschen in der Krise zu motivieren?
Ich hoffe auf jeden Fall. Ich denke schon, dass wir hier einen motivierten Haufen haben, eine Firma, die genau wie jede andere in Deutschland gerade vor große Probleme gestellt wurde, vor einer Situation, wo etwas Schlimmes passiert ist und was Negatives passiert ist für uns alle. Aber Teil unserer Arbeit, die wir ja seit vielen Jahren schon jetzt machen, ist ja mit jungen Menschen vor allen Dingen uns hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn es da ein Problem gibt, kannst du dich natürlich jetzt hinsetzen und sagen, das Problem ist ganz, ganz groß, doof, ich bin das Opfer des Problems und das ist alles schlimm. Oder du kannst gucken, dass du vielleicht deinen Blickwinkel ein bisschen veränderst und sogar eine Chance darin findest, eine Möglichkeit darin findest, doch weiterzukommen und das, was du als Obstacle siehst, eher als so Trampolin zu nutzen, um auf eine andere Ebene zu kommen. Das war ja jetzt auch, also man, man kann natürlich sagen, diese Krise ist ein großes Problem und ist ein großes Problem. Viele haben viele Probleme und Nachteile durch diese Situation, aber es gibt ja auch den Blickwinkel, dass man das als Chance nutzt, um in der Zukunft etwas besser zu machen. Also ich glaube schon, dass die Mitarbeiter hier und unser Team mittlerweile das alles sehr den Kampf angenommen haben, kann man so sagen, und nicht nur das Beste draus machen, sondern das Ziel haben, gestärkt aus dieser Krise rauszugehen.
Jan, Hand aufs Herz. Wärst du jetzt gerne in München und würdest 4 Wochen Quarantäne über dich ergehen lassen?
Ich habe mir die Frage tatsächlich selber nochmal gestellt, als ich das erste Spiel gesehen habe, jetzt dieser Finalrunde. Nee, wäre ich nicht gern. Also ich glaube nach wie vor, dass unsere Entscheidung richtig war, nicht an dem Turnier teilzunehmen. Und gerade die aktuelle Situation, wir haben sehr viel zu tun. Zum einen noch die laufende Saison abzuwickeln und uns auf die nächste Saison vorzubereiten. Das ist das eine, aber auch in den anderen Bereichen gibt es ganz viel zu tun momentan. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, jetzt auch die Zeit hier zu haben, um genau das machen zu können. Natürlich mag ich Basketball und gucke auch sehr gern Basketball, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das beides jetzt zusammengehen würde. Also zum einen in München in einem Hotel zu sitzen, in Quarantäne zu sein, gleichzeitig diese Aufgaben hier vor Ort auch zu erledigen. Und des Weiteren auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Also insofern ganz klar, da wo ich bin, ist genau richtig.
Vielen Dank. So, Frank, jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was wir gerade schon hatten. Du bist ein Riesenfan der Hamburg Towers. Und komm, jetzt kannst du es uns ja in der Intimrunde sagen. Du brauchtest doch eigentlich nur einen Vorwand, um einmal in Ruhe mit Marvin und Jan zu schnacken. Oder wie kamst du auf die Idee, beide in den Podcast einzuladen?
Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt natürlich. Also sowohl das Herz schlägt ganz klar für Basketball und natürlich seit auch dem Bestehen für die Hamburg Towers. Wenn man zu den Heimspielen geht und in der Halle ist, dann hat das mit Ruhe und mal Quatschen eigentlich nichts mehr zu tun. Also wenn man sich Marvin hinter der Bank anguckt und Jan meist auf der Gegengerade, also da ist schon klar, okay, die sprichst du jetzt besser nicht an. Das ist so jetzt eine wichtige Zeit und ehrlicherweise, ich komme ja auch als Fan mit allen Emotionen da rein und habe jetzt nicht das Ziel, tatsächlich die Gespräche anzufangen. Trotzdem, seitdem ich die Towers kenne und auch, klar, jetzt in Phasen wie diesen, wo man irgendwie diesen Spruch, we are in this together, tatsächlich sehr ernst nimmt, sehe ich immer wieder viele Parallelen. Und die Kollegen und Zuhörer, die mich so ein bisschen kennen, ich nutze oft Sportler wie Michael Jordan oder das Thema Basketball und NBA als Unternehmen, um Parallelen herzustellen einfach zu unserem nicht haptischen Media-Marketing-Geschäft, wo wir aber ganz viele parallele Herausforderungen und wie Marvin das gerade gesagt hat, auch Chancen haben. Und von daher freue ich mich wahnsinnig drauf, jetzt dieses Gespräch zu führen. Muss mich sehr fokussieren, ehrlicherweise, welche Themen wir behandeln, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber freue mich natürlich wahnsinnig. Und um da auch mal so ein bisschen einzusteigen, eine kleine Anekdote. 2014 habe ich mit meiner Frau und unserem Sohn einen Ausflug gemacht. Und eigentlich war das Ziel Wilhelmsburg, Schwimmhalle, waren wir noch nie, neue, ganz neu geschaffene Gegend, hat uns total gereizt. Also wir uns auf den Weg gemacht und laufen an der Halle vorbei, also an der, nicht Schwimmhalle, sondern an der Basketballhalle und laufen einem Menschen in die Arme, der mit Basketball, großen Kopfhörern irgendwie sich offensichtlich auf den Weg zum Spiel oder zum Training macht. Und mein Sohn, damals 4 Jahre alt, läuft auf den zu und fragt ihn, ob er Basketball spielt. Der Spieler antwortet mit breitestem Amerikanisch, wie ich hinterher herausgefunden habe, stammend aus Alabama und erzählt uns eben was von Basketball, zweite Bundesliga. Und da habe ich mir gedacht, wie zweite Bundesliga Basketball hier? Ja, ja, genau, hier, das ist die Halle, nachher hier Heimspiel. Also wurde aus dem Schwimmausflug natürlich ein Basketballausflug und in der ersten Saison hatten wir noch keine Dauerkarten und dann hat sich das aber tatsächlich über die nächsten 4 Spielzeiten dann ganz klar zur Dauerkarte etabliert. Immer eigentlich direkt unter dem DJ-Pult mit Blick auf Spielerbank. Was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass das der Block ist für alle Partner und die Spielerfrauen. Also habe ich mich da logischerweise sehr gut aufgehoben gefühlt. das wurde mit dem Aufstieg dann tatsächlich ein Block, der tatsächlich auch dann eben für diese Partner dann exklusiv belegt worden ist. Und dementsprechend, es liegt komplett an mir, Marvin. Ich habe keine Schuld an andere. Es ist auch keine Ausrede. Diese Karten waren dann irgendwann weg und ich habe dann tatsächlich es versäumt, schnell mir andere Karten zu organisieren. Und die waren dann wirklich innerhalb von Minuten weg. Also da war nicht, also weder Dauerkarten noch dran zu denken, noch so an Einzelkarten. Also das war verrückt.
Krass, auf jeden Fall. Für uns auch, dass sie, als wir dann auch nicht nur jetzt in der BWL-Saison, sondern auch davor schon in diesem Dauerkartenvorverkauf, wie sich das entwickelt hat und wie man das eigentlich von so Konzerten kennt, ne? Und irgendwelche
Spieler
kommen und dann in ein paar Sekunden wir und Büro so, ey, die sind alle weg, alle Karten sind verkauft. Und wir wirklich auch immer alle, also natürlich freudig überrascht, dass es so eine große Nachfrage geht und natürlich daraus auch wieder eine Problem für uns entstanden ist, ne, aber auch ein positives Problem.
Ja, lass uns vielleicht mal so ein bisschen vorher einsteigen, weil also wir als Agentur, habe ich ja eben schon so gesagt, haben eben sehr ähnliche Herausforderungen, die ihr auch habt. Und ich möchte eigentlich mich so auf drei Punkte so ein bisschen konzentrieren. Tatsächlich ihr so ein bisschen als Führungsduo, also ja auch mit sehr unterschiedlichem Background, aber beide vereint irgendwie so in dem Interesse an Basketball und an sozialem Engagement. Dann so dieser Wandel, hat Benni auch gesagt, vom Verein zum Unternehmen, also auch vom Basketballspieler zum Geschäftsführer ist ja ein Riesenschritt, als dann noch jemand, der eben auch so in der Öffentlichkeit präsent ist versus eben einem Jan, ihr kennt euch viele, viele Jahre, trotzdem so eine Gemeinschaft, eine Kultur, eine Motivation in diesem gesamten spürbaren Kosmos irgendwie zu etablieren, finde ich wahnsinnig spannend. Und dann natürlich am Ende des Tages auch so dieses erste Bundesliga angekommen zu sein, wie etabliere ich mich jetzt und welche Auswirkungen hat das auch auf das ganze Thema soziales Engagement? Daher vielleicht mal so ein bisschen, Jan, du kommst irgendwie aus Wedel, Uni gemacht, schon für Sportvermarkter und Veranstalter gearbeitet. In der Zwischenzeit hat Marvin, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit 13 angefangen, Basketball zu spielen. Ihr habt euch irgendwie 93 oder Anfang der 90er kennengelernt. In der Zwischenzeit hat es ja mit Sicherheit auch so ein Paralleluniversum gegeben. Der eine spielt, der andere studiert. Wie seid ihr eigentlich so wieder zusammengekommen, um zu sagen, hey, jetzt lass uns mal was zusammen machen und ja eben dann auch sehr konkret beide Welten zu verbringen, zusammen zu verbinden, Sport in der Gesellschaft und eben dieses Thema auch Leistungssport, was ja Marvin auch so mitgebracht hat. Vielleicht, Jan, magst du da mal so ein bisschen einsteigen?
Ja, ich glaube, in der ganzen Zeit war die Schnittmenge doch recht groß. Das ist natürlich bei Marvin in Würzburg, dann in Köln als Profispieler, während ich dann hier in Hamburg war und meine Sachen gemacht hat, aber der Austausch war ständig da. Also zwischen uns beiden, aber es war im Endeffekt ein Freundeskreis, so die immer im engen Austausch waren und wir dann auch regelmäßig von Hamburg aus nach Würzburg oder nach Köln gefahren sind. Also es gab da eigentlich gefühlt irgendwie ständig, war jemand von der Hamburger Clique in Würzburg vor Ort unten und hat dann auch ein Stück weit Hamburg dort repräsentiert, damit es Marvin und später war Darko auch noch da und Soran, die auch immer ein Stück Hamburg in Würzburg sozusagen haben oder auch dann später in Köln. Also es war eigentlich, ja, gefühlt eigentlich ein ständiger Austausch da. Ich erinnere mich auch an Zeiten, irgendwie fast einmal im Monat irgendwo hingefahren, zu Uni-Zeiten war das auch gut möglich. Insofern, klar, war der Alltag schon ein anderer, aber durch den intensiven Austausch, den wir auch über die Jahre immer hatten, war das jetzt nie so, dass man gedanklich komplett woanders unterwegs war und dann sieht man sich nach vielen Jahren wieder und sagt, komm, wir machen es, sondern eigentlich ist damals ja schon so ein bisschen dieser Grundgedanke entstanden, diese Grundhaltung, auf der dann später Sport ohne Grenzen entstanden ist und dann letztendlich auch die Hamburg Towers.
Aber Marvin, auch so mal in deine Richtung gefragt, wenn man das so rein chronologisch sich anguckt, ist ja wirklich, also 2005, Ende der Profikarriere, ich will nicht sagen symptomatisch, aber eben auch sehr dramatisch mit einfach verletzungsbedingt. Man will nicht mehr, wird ausgemustert, kann nicht mehr, sondern es ist wirklich, ich kann nicht mehr spielen, weil ich gesundheitlich dazu nicht mehr in der Lage bin. Trotzdem gleich ein Jahr später in so eine Vereinsgründung, Jan hat es gerade gesagt, Sport ohne Grenzen zu gehen. Also das ist so erfolgreich, Profisportler, abruptes Ende und dann so ein Neuanfang. Also das würde mich mal interessieren, wie du das so emotional beziehungsweise auch dann wahrscheinlich mit einem klaren Fokus irgendwie so angegangen bist.
Wie Jan gesagt hat, also auch wenn das vielleicht manchmal Leute sich so vorstellen, wenn man Profisportler ist, man lebt ja trotzdem noch normal. Die meisten, die jetzt nicht völlig durchdrehen, haben dann ganz normal auch ihren Freundeskreis und Menschen, die auch ne, im nicht auf dieser Wolke schweben, sondern im Alltag sind, arbeiten müssen, studieren müssen, ihr Leben leben und da war ein Abriss. Und wie Jan es auch gerade gesagt hat, wir haben ja, sind ja also nicht nur Freunde gewesen, sondern wir haben ja diese ähnliche Lebenseinstellung gehabt und Gedanken gehabt, auch als ich gespielt habe, haben wir uns über Gedanken gemacht, über Sporttreiben, über Jugendliche und was mein Luxus war, den ich mir erarbeitet habe durch den Sport, ist, dass ich in den ersten Jahren danach, oder als es passiert ist mit der Verletzung, nicht mehr Gedanken machen musste, wie kann ich morgen, ne, mein Geld verdienen. Ich kann studieren, ich kann ein bisschen mich mit den Sachen beschäftigen, die ich möchte, ich kann auch wirtschaftlich einfach mal sagen, machen wir im Camp, also das kostet mir auch Sachen, Geld auch und nicht nur Mühe. Da hatte ich einen Luxus, den ich einbringen konnte. Und wir als Gruppe damals haben halt ja nicht nur ne, Party und Bullshit, wie man so schön sagt, so, sondern auch so ein bisschen tagsüber mal nachgedacht, was kann man eigentlich machen, was wollen wir eigentlich machen. Und da war das Thema aber Sport treiben und auch Jugendlichen die Möglichkeit geben, Sport zu treiben erstmal, so Camp zu veranstalten. Das war eigentlich eine gute Idee, damals erstmal Camp machen, Basketball-Camp, weil es eigentlich auch im Basketball so ein paar Gründe für gab, dass wir gesagt haben, okay, den in Hamburg ausgebildeten oder deutschen Nachwuchs hier in Deutschland, ne, dem muss geholfen werden so. Und wir sind alles Basketballer, wir haben da Ahnung, wir haben Ahnung von Sporttreiben, lass uns das machen. Und daraus aus einfach, dass wir aktiv gewesen sind, ist wieder das nächste und die nächste Aufgabe geworden, die wir halt immer sehr ehrgeizig gut erfüllen wollten. Und das ist auch immer das Sportliche, dass wir ein besseres Camp machen, dann ist das Organisatorische, dass wir irgendwie einen Verein gründen, eine juristische Person gründen, um auch rechtlich und wirtschaftlich dort das zu machen, was wir machen wollen. Wir wollten was Gemeinnütziges machen. Das musst du aber alles ja erstmal lernen und verstehen. Und da hat es auch geholfen, dass wir eine große Gruppe waren und ich und Jan erstmal natürlich Freunde sind, aber völlig verschiedene Stärken und Ansätze hatten. Die haben wir alle zusammengebracht, auch andere Jungs und Mädels, die dabei waren. Ne? Die haben wir dann zusammengebracht. Also es ist gerade mein Verdienst irgendwie, dass ich jetzt so toll, sondern es war einfach, dass ich gute Freunde hatte. Und wenn man gute Freunde hat, dann passieren gute Sachen.
Ich musste auch so ein bisschen innerlich schmunzeln, als Benny dich anmoderiert hat, als so unseren Superstar, habe ich dich schon förmlich unter der obligatorischen Decke gesehen, gedacht, oh nee, ich kann das nicht hören, ich will das auch nicht hören. Aber so dieses, ich finde es, und das ist bei uns in der Agenturwelt auch so, dieser Wandel und diese Frage nach den neuen Führungskräften von morgen, dass du das eigentlich gar nicht mehr so beantworten kannst, als die eine Person muss folgende Skills oder auch Sachen mitbringen, sondern dass du versuchst eigentlich immer mehrere Leute tatsächlich zu kombinieren und der eine fängt den anderen auf und dadurch kriegst du halt so das bestmögliche Ergebnis. Wie Jan, würdest du denn das eben so auch beschreiben? So wo sind so eure gegenseitigen Stärken, Schwächen, beziehungsweise auch einfach mal Punkte, wo man sagt, boah, ey, ich kann das nicht mehr hören, da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen oder eben im Zweifel auch nicht mehr. Also so, wie ergänzt ihr euch da optimal?
Genau, ja, wo hast du eigentlich aufgegeben mir gegenüber?
Ich glaube, dass wir uns schon gut ergänzen in dem Sinne, dass wir schon auch, wie wir Dinge machen, auch verschieden sind. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein Erfolg in einem Team. Ne? Wenn du nur Leute hast, die gut Dreier schießen können, ist toll, aber holt keine Rebounds. Ne? Also insofern ist es natürlich schon, gerade wenn man gemeinsam arbeitet, wichtig, dann auch ein Verständnis für Arbeit, dass ich das zumindest irgendwo dass man das irgendwie ein gemeinsames Verständnis hat für gewisse Dinge, dass man gemeinsame Ziele entwickelt. Aber der Weg, wie man irgendwo hinkommt, der ist ja nie festgeschrieben. Also gerade wenn man etwas Neues gründet, etwas Neues aufbaut, gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Und auch in unserem Fall, rückblickend sieht das immer so aus, oh ja, es war ja alles geplant und genauso hätte es funktionieren sollen. Ist es ja meistens nicht, sondern es ist auch immer Zufälle und Glück, die da mit reinspielen. Und ich glaube, so ist es auch in so einer Teamkonstellation. Wichtig ist, dass man sich über gemeinsame Ziele bewusst ist. Das ist am Anfang entscheidend. Und ja, dann ist erstmal machen, loslegen und schauen, wie kommt man diesem Ziel ein bisschen näher. Dann in diesem ganzen Prozess, den wir jetzt schon hinter uns haben, ist es ja dann doch ein Stück weit auch formalisierter geworden. Irgendwann haben wir Leute eingestellt, dann war es nicht nur ein Freundeskreis, dann waren es Mitarbeiter, hat man auf einmal ein Büro, muss dann auch irgendwie Arbeit strukturieren, organisieren. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Qualitäten, die notwendig sind. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Aber es ist gut, dass es so an unterschiedlichen Polen liegt, dass einige Sachen Marvin besser kann, die ich nicht so gut machen kann. Da geht er dann voran und andersrum ist es dann genauso. Und ich glaube, der Prozess eigentlich ist jetzt noch, das viel bewusster noch einzusetzen und zu nutzen letztendlich, weil andersherum natürlich auch dadurch Konflikte entstehen können, ne, wenn man über gewisse Dinge auch eine unterschiedliche Auffassung hat und sich dessen bewusst zu sein und das eben, wie gesagt, eher als Chance, als Stärke zu sehen. Ich glaube, das hat uns schon sehr weit gebracht, aber es ist auch immer wieder ein Prozess, da neu reinzugehen.
Ja, absolut. Marvin, möchtest du dazu noch was ergänzen oder fühlst du dich so gut repräsentiert?
Ja, vielleicht ergänzen, dass es ja immer nach innen und nach außen geht. Und zwar relativ früh klar, dass es für uns auch darum geht, wir wollen was aufbauen und wir müssen es Leuten erklären. Und Leute müssen sich daran erinnern. Und, ne, wenn du willst, dass sich erinnern, dann ist es halt immer ganz gut, eine Geschichte zu erzählen. So. Weil wenn du dazu sachlich rangehst, was wir gemacht haben, Sozialarbeit, dann macht es schwierig, wenn du erzählst die Geschichte von dem Willensburger Jungen, der Profisportler geworden ist, der zurückkommt und sich engagiert und wenn dann ein Profi macht, das ist eine Geschichte, die wir schreiben, die wir uns im Voraus, dann die aber, die kann man sich merken, die kann man erzählen, die kann wachsen. Deswegen war uns relativ früh klar, dass ich eher derjenige sein werde, ne, mit der Außen, in der Öffentlichkeit sozusagen, auch oft in Podcasts oder Geschichten, immer der Gründer, der Macher, der Tour, dass es für uns intern klar sein muss, ja, nach außen müssen wir das nutzen, weil es einfach ist, weil es schwer ist zu erklären, ja, die fünf Leute und wie und der, das macht das, und dann, ne, das ist leichter zu erklären, dass aber nach innen, nach außen ist es, wie ihr gesagt habt, der Superstar und sein Adjutant, aber nach innen ist es Pinky in the Brain und ich bin nicht das Brain, wollen wir mal so sagen. Vielleicht, wenn man in dem Bild bleiben möchte, ist mir das klar. Wir haben verschiedene Stärken, die ganz wichtig gewesen sind in unserer Geschichte. Und das Größte, das, was mich am meisten immer wieder motiviert oder freut und unsere Sache ist, dass wir beide das auch hinkriegen, trotz aller Obstacles, die da absolut sind und auch kommen werden, den Wert ineinander zu sehen und immer jede Entscheidung, die wir getroffen haben, gemeinsam getroffen seit jetzt, weiß ich, 14, 15 Jahren. Auch wenn manchmal eine Entscheidung ist, die ich vielleicht nicht so sehe, oder, aber sage, okay, wenn er das jetzt sieht, dann machen wir das so und er genauso, wenn er das jetzt sieht, dann machen wir das jetzt so und auch feiner wird es nicht. Und sagt, okay, dann ist das so. Weil es unsere Geschichte ist und nicht meine.
Jetzt habt ihr ja, also ohne da zu weit auszuholen, aber auch so, was man klar als Hamburger so mitbekommt, natürlich so dieses ganze Thema Sport ohne Grenzen, also Grenzen im Kopf, Grenzen überwinden, also egal, ob es jetzt persönliche sind oder gesellschaftliche, also das geht ja schon sehr weit. Ihr habt da mega Initiativen angestoßen, ihr macht Basketball-Camps, ihr macht Fußball- und Basketball-Camps zusammen mit St. Pauli. Und habe doch aber immer wieder auch in den Interviews, ist ja immer wieder durchgekommen, also ja, das machen wir und das ist unsere Heritage und da wollen wir auch weiter dran festhalten und dennoch ist das Ziel, ganz kleine Erstligisten zu etablieren. Also wie bereite ich eigentlich so einen Verein und die Menschen, die da jetzt mit drin hängen, positiv gemeint, auf sowas auch drauf vor? Also Leistung der Mannschaft, die Finanzen müssen stimmen. Ich habe irgendwo mal gelesen oder im Podcast gehört, dass die Halle 16 Millionen Euro gekostet hat. Infrastruktur, die ich irgendwie brauche. Also wie kriegt man oder wie geht man sowas an? Tatsächlich so eine Transformation zu sagen, wir haben diese zwei Herzen, aber eben genau, das sind zwei und es ist nicht nur eins.
Also ich kann aus meiner Sicht sagen, also man überlegt sich nicht, wie man das angeht, sondern wir haben ja gemacht. Und was wir gemacht haben, ist absolut Sozialarbeit. Wir haben nicht Profisport gemacht, wir haben Sozialarbeit gemacht. Was wir aber ganz früh für uns gesehen haben, um Sozialarbeit zu machen, musst du Jugendliche begeistern und überzeugen. Nicht nur dadurch, dass du dann irgendwann im Fernsehen warst, das ist zum ersten Mal funktioniert das, ne? Und dann hören sie dir auch zu. Aber du musst ja ein bisschen nachhaltiger überzeugen. Und da war für uns ein ganz klarer Schritt, dass wir so eine U16-Bundesliga-Mannschaft machen. Die Piraten Hamburg, das war so unser erstes Team, ne, das Sportteam, das wir wirklich gemacht haben. Weil wir gesagt haben, okay, die sind U16, also 14, 15, wir haben viel mit 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15-Jährigen gearbeitet in der Altersgruppe. Und wenn wir die Jungs begeistern können dafür oder damit begeistern können, dann haben wir das natürlich, dass sie irgendwann mal mit einem Trikot rumlaufen können, wo Hamburg drauf steht, Hamburg repräsentieren, dann ist das etwas, was die cool finden, was sie erstrebenswert halten und bereit sich an den Regeln dafür zu halten. Das war so ein bisschen der Deckel auf die Sozialarbeit. Natürlich haben wir nicht alle damit erreicht, aber wir haben eine große Gruppe damit erreicht von den Jugendlichen. Und da war das erste Mal, dass es so zweiteilig wurde. Ne? Was Soziales, ne? Wie Wissen vermitteln und etwas eigentlich Elitäres wie Leistungssport. Weil Leistungssport ist ja, du dich für dich, dich für dich, dich für dich, nicht wegen deiner Hautfarbe, sondern weil du gut genug bist. Du bist gut, dann nehme ich dich. Zum Auge diskriminiert, dem gegenüber, also sehr, sehr elitär als Sportler. Wir hatten von Anfang an diese zwei Gleise und uns wurde auch viel früh gesagt oder oft gesagt, dass das nicht geht. Du kannst nicht was Elitäres machen, was Soziales machen. Aber nochmal aus der Geschichte, auch meiner eigenen Geschichte heraus, war genau Sport, dass es mich aus einer sozial problematischen Situation rausgeholt hat, wenn man so sagen möchte, und dann auch Möglichkeiten gegeben hat. Wir haben daran geglaubt, dass das gut zusammenpasst. Und dann haben wir auch als zweiten Punkt vielleicht noch ganz schnell gemerkt, so, es ist ja schön, was Soziales zu machen, aber wenn du was Soziales machst, musst du halt immer fragen, kannst du mir 50 Euro geben, ich möchte was Soziales, kannst du mir 50 Euro geben, kannst du mir 50 Euro und erklären, was du Tolles machst und Leute unterstützen dabei. Aber wir wollten sehr, sehr schnell, haben sehr schnell gemerkt, das wollen wir nicht ewig machen, wir wollen auf jeden Fall uns selbst unser Geld verdienen. Und da konnte der Leistungssport uns wieder helfen, weil wir gewusst haben, wenn wir es mal schaffen würde, irgendwann eine Profimannschaft zu haben, dann kann man den Spieß fast ein bisschen umdrehen und Unternehmen und auch Leute dazu kriegen, zu sagen, ich möchte gerne mich mit deiner Marke in Verbindung bringen. Und alles, was wir dann noch sagen müssen, ist dann, ja, das kannst du gerne tun, aber unsere Marke ist halt eine, die auch Sozialarbeit und dort viel Arbeit macht. Deswegen, wenn du uns bei deinem Profibereich, wenn du damit dich in Verbindung bringen möchtest, musst du uns wirtschaftlich unterstützen, nachhaltig unsere Sozialarbeit zu machen. Das ist nicht etwas, wo wir Leute lange für überreden müssen. Also, ja. Das war schon immer sehr, sehr für uns klar und deutlich, oder natürlich klar und deutlich, aber hat sich in den Jahren entwickelt, dass das klar für uns ist, dass das zusammengehört. Klar ist die Diskrepanz jetzt größer, weil so eine Profimannschaft hat und Leute da wirklich viel Geld verdienen und du sagst, dass es noch Millionen gibt. Ne? Dann ist das natürlich die Welt geguckt dabei auseinander, aber eigentlich ist nicht so und ist alles sehr, sehr nah beieinander. Und für uns hat immer gemeinsam gedacht, nie aufgehört, das gemeinsam zu denken, ob wir in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben. Das war jetzt völlig klar.
Ja. Ich fand das auch, also das war ist immer so mein Werdegang, auch so weg von Fußball. Klar, irgendwie in den 70ern geboren, irgendwie alle Fußball verrückt und dann will man irgendwann Basketball spielen, das versteht irgendwie keiner. Gut, jetzt bin ich auch nicht wahnsinnig groß, irgendwie mit 1,77. Jemand, wo man sagt, ach du, das sind doch die 2-Meter-Menschen, die das da alle spielen. Man den versucht zu erklären, es ist aber eine andere Kultur als Fußball. Es ist eben im Zweifel auch einfach viel weitergehender mit, ob das jetzt Mode, Marken, Musik logischerweise ist. Und eben auch so diese Kultur bei der NBA von wirklich ganz krass, du kannst die Leute traden in einer gewissen Zeit und kannst sie einfach verkaufen. Das ist die wahre Mensch. Umgekehrt natürlich aber auch in Deutschland. So die Zeit jedes Mal wieder, es kommt die neue Saison und man guckt sich den Kader an und denkt, oh Mann, ey, da ist ja kaum jemand noch dabei vom letzten Mal. Und trotzdem hast du Menschen wie, als ich das vorhin erzählt habe mit meinem Sohn, wie wir zu den Hamburg Towers gekommen sind, Will Barnes, Spieler der ersten Stunde, Profi, verletzt, hört auf, ist jetzt Individualtrainer bei euch. Hm. Vincent Kittmann, Spieler der ersten Stunde, Hamburger, ist zum Thema Podcast gegangen, damit, also zur OMR, wo du das vorhin so gesagt hast, Jan, jetzt, dass ihr da jetzt auch aktiv werdet. Steffen Kiese sagt, ich will studieren, ich kann nicht mehr weitermachen und ist aber trotzdem in diesem Umfeld auch mit Wedel und Rissen und trotzdem beim Basketball geblieben. Rosario, Jürgen Rich, René Kinzeker, da könnte man jetzt ganz viele Leute aufzählen, die trotz diesem gefühlten, naja gut, das sind ja alles Söldner, die kommen halt hin, um die Kohle zu verdienen, diese Bindung an diesen Verein und auch an diese Initiative ist ja doch spürbar. Und trotzdem hat es Momente gegeben im Verein und für mich tatsächlich der am tiefen einschneidendsten Trainerwechsel bei Fußball ist sofort, wenn die Performance nicht stimmt, ist der Trainer der Erste, der geht. Das habt ihr nie gemacht. Und dann kam doch irgendwann der Punkt zu sagen, wir müssen uns von einem Gründungsmitglied, dem Trainer unseres Vertrauens, trennen, genauso wie von Spielern, wo jetzt jeder Fan gesagt hätte, um Gottes Willen, wie kann man die gehen lassen? Jan, mal so die Frage an dich, dieses Thema Fluktuation und auch denn doch, du brauchst immer unterschiedliche Menschen, du brauchst irgendwas zwischen Leistung und Engagement, was mehr ist vielleicht als nur die Leistung. Wie geht man so damit um in diesem Sportumfeld? Weil so Hire und Fire ist ja nicht Sinn und Zweck, aber auf der anderen Seite, wie Marvin eben auch sagt, am Ende, klar, es geht auch um Leistungssport.
Ja, es, vielleicht zwei Sachen dazu. Ne? Also ist für mich auch nochmal ein interessanter Prozess gewesen. Natürlich habe ich viele Jahre Basketball und vor allen Dingen Profisport als Zuschauer immer begleitet, auch durch Marvin natürlich viel näher dran gewesen, viel mehr mitbekommen, ne, aber dann wirklich so in dieses Geschäft noch einzusteigen, jetzt als Geschäftsführer das nochmal aus einer anderen Perspektive mitzubekommen, wobei die ganzen Spielerthemen ja bei Marvin liegen, auch was die Vertragsverhandlungen etc. betrifft, hat mir nochmal eine andere Perspektive darauf gegeben. Für mich ist immer, it's part of the game. Ne? Also ich glaube, allen, die gerne in den Profisport möchten und sich daran bewegen, ist schon bewusst. So, also bei Hamid war das natürlich ein spezieller Fall, weil er nicht nur unser erster Trainer war, sondern weil wir ihn auch davor lange Jahre kannten. Also ich selber habe früher auch Basketball gespielt in Mannschaften. Er war vom gegnerischen Mannschaften auch mein Trainer früher in der Jugend. Also so weit ging da so die Beziehung auch zurück. Also ich glaube, am Ende des Tages ist bei aller Professionalität und Higher-Fire-Mentalität, glaube ich schon, dass selbst wenn Profis mehrere Stationen auch hinter sich lassen, überall nimmt man irgendwas mit oder irgendwo überall findet man irgendwas Besonderes und für uns genauso. Klar gibt es Spieler, die vergisst man schneller, aber manche, die wird man nicht vergessen, selbst wenn sie mittlerweile beim anderen Verein spielen, weil sie in einer bestimmten Phase, zu einer bestimmten Zeit auch ihren Input gebracht haben und auch wirklich 100% von sich für den Verein gegeben haben. Das vergisst man ja auch immer so ein bisschen oder wird dann vielleicht auch eher so gesehen, ja, nächste Saison spielt er woanders. Wie stark ist dann überhaupt die Verbindung zum Verein? Ja. Und diesen Eindruck habe ich eigentlich nicht, also bei den Spielern, die wir hatten oder bei den meisten zumindest, dass das auch ein sehr hohes Engagement war. Es ist halt Teil dieses Profigeschäfts, ist nun mal so, wie es ist. Auf der anderen Seite erzeugt das trotzdem enorme Emotionen bei den Fans. Klar. Und was ich auch immer wieder erstaunlich finde, ist, dass die Identifikation, auch wenn wir jetzt den Kader mal zur Hälfte geändert haben, auch sehr schnell funktioniert. Also klar würde ich es auch schön finden, das ist ja eher ein Thema, eine Aufgabe für Marvin irgendwann, auch mit dem einen oder anderen Spieler oder auch Trainer über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, ne, eine Identität auszubilden. Aber es ist halt schwierig und gerade für einen Verein wie uns, der noch relativ jung ist, der vielleicht auch noch so ein bisschen sein, gerade jetzt durch den Aufstieg in die erste Bundesliga, auch noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, ist es natürlich am Anfang schwierig und auch aus wirtschaftlichen Gründen jetzt zu sagen, wir schaffen es einige Leute viele Jahre dabei zu behalten. Also René ist ja so ein Beispiel, der von Anfang an dabei ist, der gehört irgendwie dazu. Ne? Ja. Das ist dann, und es werden ja weitere Leute nachkommen aus dem Jugendbereich. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Club, klar sind da die Spieler, die sind wichtige Identifikationsfiguren, aber auch der Verein als solches, was für eine Haltung hat er, wie treten wir nach außen, wie gehen wir mit unseren Spielern um, das reflektieren die letztendlich wieder, das ist, glaube ich, auch entscheidend, das darzustellen.
Wenn es am schönsten ist, soll man eine Pause machen. Und genau die machen wir an dieser Stelle. Schalte unbedingt nächste Woche wieder ein zu Teil 2 unseres Gespräches mit Marvin, Jan und Frank. Ich kann dir versprechen, die Highlights kommen noch. Abonniere am besten unseren Podcast auf deinem Lieblingsplayer und verpasse keine Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und alles Gute. Ciao.